Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der TAZ. Frankreich, am letzten Wochenende gab es die zweite Runde der Wahlen, der Parlamentswahlen. Und wieder erwarten ist die rechte Fraktion, das Rassemblement National von Marine Le Pen, nicht als stärkste Fraktion daraus hervorgegangen, sondern im Gegenteil nur auf den dritten Platz geraten. Das war ein großer Erfolg. Die Linke hat gefeiert, das neue linke Bündnis der neuen linken Volksfront hat auf den Straßen gefeiert und alle waren sehr erleichtert. Kann man daraus was lernen? Kann man daraus nichts lernen? Ist das übertragbar auch auf andere Länder, wo die Gefahr einer rechtsextremen Mehrheit droht? Darüber wollen wir heute reden. Mein Name ist Bernd Pickert, ich bin aus der Auslandsredaktion der TAZ und bei mir sind heute...
Mein Name ist Tanja Tricarco, ich arbeite im TAZ-Auslandsressort und bin dort hauptsächlich zuständig für Außen- und Sicherheitspolitik. Wir haben anlässlich der Europawahlen ein kleines Sonderprojekt gestartet und ich war auch Teil dessen und wir haben uns verschiedene Staaten in Europa angeschaut und darüber dann berichtet.
Ja, ich bin Rudolf Balmer, Frankreich-Korrespondent in Paris. Ich habe jetzt eine ziemlich stressige Zeit hinter mir. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger und natürlich versuche ich jetzt auch ein bisschen zu analysieren. Ich lese, was sagen die einen und die anderen über diese Resultate, vor allem die sogenannten Sieger und auch die sogenannten Verlierer. Es ist nicht immer so einfach, wie das auf den ersten Blick aussieht.
Ich bin Sabine Amorde, ich bin im Parlamentsbüro der TAZ, berichte da vor allen Dingen über die CDU, habe mich aber auch sehr, sehr viel mit der AfD beschäftigt. Und im Augenblick bin ich besonders dieser Grenze auf der Spur, gerade mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg.
Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Ist mir die erste schnelle Frage an euch drei, so spontan gesagt. Kann man aus Frankreich was lernen? Ist das, was in Frankreich jetzt passiert ist, ein Zusammenschluss, auch der Verzicht drittplatzierter Kandidaten auf die Teilnahme an der zweiten Runde. Ist das was Übertragbares? Kann man daraus was lernen, wenn es darum geht, Rechtsextreme von der Macht fernzuhalten?
Ich sag mal so, ich hoffe es, dass wir daraus etwas lernen können, weil offenbar ist es möglich, wenn rechtsextremistische Strömungen an die Macht wollen, dass es möglich ist, Bündnisse zu schließen und dagegen eine Front aufzubauen und auch zu gewinnen. Was man daraus dann aber tatsächlich zieht, was das dann bedeutet, das muss man immer in den einzelnen Staaten auch sich anschauen.
Sabine?
Ich würde sagen, es ist schwierig, was daraus zu ziehen. Man kann sagen natürlich, okay, wenn es hart auf hart kommt, braucht es einen Schulterschluss der Demokratinnen. Das auf jeden Fall. Aber im Detail ist es echt nicht wirklich übertragbar wegen des unterschiedlichen Wahlsystems, der unterschiedlichen Parteienlandschaft und so weiter.
Rudi?
Ja, ich würde wie Tanja sagen, es ist ein Grund zur Hoffnung. Man hatte hier in Frankreich sich bereits fast ein bisschen fatalistisch damit abgefunden. Man sagte ja, relative Mehrheit oder absolute Mehrheit im schlimmsten Fall für das Rassemblement National. Und es hat sich jetzt gezeigt, ja, so pessimistisch musste gar nicht sein. Die Abwehrfront gegen extrem rechts hat funktioniert, wider Erwarten sogar sehr gut. Ich glaube, das ist etwas, was man daraus lernen kann, auch für andere europäische Länder. Wenn die Gefahr existiert von ganz rechts, dann ist die Suppe noch nicht gegessen und auch noch nicht gekocht. Es ist möglich, da noch was zu tun. Das zeigt Frankreich.
Ich würde mal gerne bei dir bleiben, Rudi. Nun gibt es ja in Frankreich das, was sich ja auch schon in mehreren Präsidentschaftswahlen in der zweiten Runde gezeigt hat, was, das hast du auch in den Texten nochmal beschrieben, dort republikanische Disziplin genannt wird. Das heißt, genau der Versuch, damals war es der alte Le Pen, der plötzlich in der Stichwahl war, um die Präsidentschaft gegen Chirac, wenn ich mich recht entsinne.
Ja.
Zweimal war es Marine Le Pen, die Präsidentin werden wollte und immer war es so, dass die letztendlich drittplatzierte Fraktion oder Parteienlandschaft, die rausgeflogen war, dann zur vollen Unterstützung selbst die Linken dann den konservativen Chirac unterstützt haben und andersrum auch oder dann bei den letzten zwei Wahlen Macron unterstützt haben, damit Le Pen nicht drankommt. Ist das, und trotzdem, ich würde es noch verbinden mit der Frage, trotzdem ist ja im Laufe dieser Jahre eigentlich das, was mal die Front National war, unter dem alten Le Pen und jetzt das Rassemblement National, ist eigentlich immer stärker geworden und immer verankerter geworden. Ist insofern, sind das nicht ein bisschen Führersiege, wenn man sagt, man hat es jetzt nochmal geschafft und trotzdem werden die immer stärker?
Ja, erstens diese republikanische Disziplin, wie man das in Frankreich nennt, oder diese breite demokratische Abwehrfront, das war 2002 eine Selbstverständlichkeit. Und das hat sich dann auch in der Stichwahl gezeigt, im Wahlduell zwischen Jacques Chirac und Jean-Marie Le Pen. Da hat Jacques Chirac 80% der Stimmen bekommen. Das war eine klare Sache. Als Jean-Marie Le Pen in der Stichwahl sich für die Stichwahl qualifizieren konnte, anstelle des Sozialisten Lionel Jospin, da gingen mehr als 1 Million Leute auf die Straße. Das war ein Schock. Und ebenso selbstverständlich war eben diese gemeinsame Abwehrfront, auch wenn dann Jacques Chirac das der Linken überhaupt nicht gedankt hat mit seiner Politik. Bernd, du hast recht, wenn du sagst, trotzdem ist die extreme Rechte immer stärker geworden. Das bedeutet nichts anderes, als dass diese Abwehrfront zwar im Extremfall bei Wahlen funktioniert, aber nicht in der Lage ist, auf Dauer den Vormarsch der extremen Rechten zu bremsen oder zu stoppen. Und das hat sich auch jetzt bei diesen letzten vorzeitigen Parlamentswahlen wieder gezeigt. Das Rassemblement National hat klar zugelegt. Die sind von 89 auf mehr als 140 Sitze angewachsen in der Nationalversammlung. Das relativiert auch ein bisschen die Niederlage der extremen Rechten oder umgekehrt den Sieg der Linken.
Wenn jetzt die Regierungsbildung, also die Frage, wer wird nun Premierminister, in einer irgendwie gearteten Kohabitation, weil ein Macronist wird es vermutlich nicht werden. Anspruch erstmal als stärkste Fraktion hätte tatsächlich dieses neue Linksbündnis. Da geht es ja dann auch noch darum, die einen sagen, die Grünen-Vorsitzende wird es, der anderen, der Jean-Luc Mélenchon von La France Insoumise, Linkspopulist, so bezeichnen wir ihn zumindest meistens, hat auch Ansprüche darauf angemeldet, er wird es wohl nicht werden. Aber es kann sehr lange dauern und es ist sehr unklar, ob es eine Minderheitenregierung geben wird und vor allem, ob da ein Regierungsprogramm eigentlich rauskommen wird, was in mehr besteht, als nur die Rechte zurückzudrängen. Wenn das scheitert oder wenn das eine blöde Regierungszeit wird, was passiert dann auch mit der Rechten?
Es ist im Moment völlig offen, wer Premierminister wird. Das ist nicht nur eine Personenfrage, sondern auch bezüglich der politischen Kräfte, die jetzt in der Nationalversammlung vertreten sind. Ich habe bereits auch geschrieben in der Taz, Macron hat durchaus die Möglichkeit, jetzt auf Zeit zu spielen. Er ist ja jetzt weggefahren nach Washington, weggeflogen an den NATO-Gipfel. Er hat überhaupt nicht eilig, da eine neue Regierung zu bilden. Er hat seinen bisherigen Premierminister Gabriel Attal im Amt belassen. Übrigens in einer Art und Weise, er hat gesagt, für den Moment, was nicht sehr nett ist für Gabriel Attal, der die ganze Wahlkampagne für seine politische Familie führen musste. Gabriel Attal kann ohne weiteres bis zum Herbst, vielleicht sogar bis zur Budgetdebatte, Staatshaushaltsdebatte im Amt bleiben. Das heißt, für Macron eilt das überhaupt nicht. Und umgekehrt natürlich jetzt die politische Linke, die immer noch einigermaßen geeint ist, darauf, die Regierungsverantwortung übernehmen zu können. Aber das hängt völlig von Emmanuel Macron ab. Er hat als Präsident die Befugnis zu entscheiden, ob er einen neuen Premierminister mit der Regierungsbildung beauftragt oder nicht. Solange es keinen Misstrauensantrag gibt gegen die laufende Regierung, kann die nicht gestürzt werden. Das heißt, Neuwahlen bedeuten nicht automatisch, dass eine neue Regierung und ein neuer Regierungschef kommt. Das heißt aber auch, dass Frankreich unter Umständen eine längere Periode politischer Unsicherheit vor sich hat. Und dies ganz einfach, weil Emmanuel Macron einigermaßen Ruhe haben will für die Olympischen Spiele, die jetzt dann Ende Monat beginnen und die bis zusammen mit den Paralympischen bis September dauern. Die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, sie ist Sozialistin und eine Gegnerin von Macron, hat übrigens gesagt, ihr wäre das völlig recht, im Interesse der Organisation der Olympischen Spiele in der Hauptstadt, wenn Gabriel Attal noch weiter Premierminister bleibt. Das zeigt, dass auch in der Linken es nicht alle so eilig haben wie jetzt die Parteichefs.
Sabine?
Aber mittelfristig, Rudi, das wäre jetzt eine Frage an dich, ist es nicht auch im Interesse von Macron, da irgendwie eine halbwegs Stabilität reinzubringen? Und wenn die Linke jetzt nicht unbedingt mit Mélenchon um die Ecke kommt als Kandidat, aber mit einer Person, die irgendwie mehrheitsfähig ist, wer das sein könnte, weißt du natürlich viel besser als ich. Wäre es nicht auch in seinem Interesse, dann zu probieren, eine Regierung zu bilden?
Ja, Sabine, natürlich träumen hier in Frankreich viele Leute von einer großen Koalition, die vielleicht von Sozialisten über Grüne, Macronisten bis zu den Konservativen der Partei Les Républicains gehen könnte. Das ist ein Traum, das ist eine politische Illusion. Für sowas gibt es in Frankreich praktisch keine Präzedenzfälle. Natürlich gab es die breite Einheit gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, die ging von Christdemokraten über Gaullisten und Sozialisten bis zu den stalinistischen Kommunisten. Das war natürlich wirklich ein Sonderfall, eine ganz spezielle Situation und ist nicht mit der jetzigen Regierungskrise zu vergleichen. Natürlich hat Macron ein Interesse daran, auch eine Stabilität wiederherzustellen. Schon in seinem eigenen Interesse, weil er muss ja mit dieser Regierung irgendwie auskommen. Mit jemandem wie Jean-Luc Mélenchon von La France Insoumise, ein Linkspopulist, der nicht gerade bekannt ist für Kompromissfindung, wäre das natürlich sehr problematisch. Ebenso sehr mit jemandem wie Jordan Bardella vom Rassemblement National oder anderen Kandidaten dieser beiden politischen Pole. Man hat ja gesehen, dass sich die Politik bei diesen Wahlen doch weiter noch polarisiert hat und die Mitte wird immer enger. Jetzt, wie kann man unter diesen Bedingungen etwas Stabiles herbeizaubern? Ich sehe das im Moment nicht. Ich gehe davon aus, dass Frankreich mindestens ein Jahr eine unstabile Regierungssituation haben wird, auch wenn das ein Ärgernis darstellt für alle europäischen Partner auch und Nachbarn. Und dann wird die Nationalversammlung wieder aufgelöst. Zur Information, der Präsident kann das Parlament nur einmal pro Jahr auflösen und Neuwahlen ausschreiben. Und dann kann er versuchen, die Karten wieder neu zu verteilen. Aber bis dahin sehe ich nicht, wer eine stabile Mehrheit, eine regierungsfähige Mehrheit bilden könnte.
Daniel?
Ich wollte da nochmal nachhaken, Rudi, du hast das ja auch bei uns in der Taz oft geschrieben. Also Macron versucht ja offensichtlich etwas auszusitzen und sich Zeit zu verschaffen, bis er dann die Gemengelage ausgelotet hat. Was ich mich aber immer frage, wenn man das jetzt ein bisschen auf die Außenpolitik dreht und die internationale Gemengelage, kann er sich das wirklich leisten? Du hast den NATO-Gipfel erwähnt, der jetzt ja gerade noch bis Donnerstag läuft. Wir haben auch immer in der Taz geschrieben und ich selber auch, du aber auch. Macron geht sehr geschwächt auf diesen Gipfel. Alles schaut natürlich auch, mit welchem Gepäck, mit welchen Wahlentscheidungen er da hingekommen ist. Dieser russische Invasionskrieg in der Ukraine wird nicht so schnell zu Ende sein. Da werden aber Entscheidungen notwendig sein. Da muss auch Geld fließen. Frankreich hat ein EU-Defizitsverfahren am Hals. Also da sind Probleme, die vielfältig sind. Wie lange kann er sich das leisten? Wenn du jetzt von einem Jahr sprichst, ja, das ist jetzt Formalität sozusagen oder die Stoßrichtung, die man hat. Aber kann Macron sich tatsächlich leisten, ein Jahr zu warten und in dieser instabilen Lage irgendwie versuchen, Frankreich auf Kurs zu halten?
Ich glaube, er hat gar keine andere Wahl. Ja. Von der Verfassung her bleibt ihm nichts anderes übrig, als eine Minderheitsregierung es versuchen zu lassen. Ja. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass jetzt zuerst Gabriel Attal mal weiterwurstelt und versucht, ein bisschen die laufenden Geschäfte der Republik zu führen. Dann kommt vielleicht die Linke mal da an die Regierung. Die wird aber auch keine starke Mehrheit haben. Und es ist in Frankreich halt auch verpönt, dann einfach nur per Dekret und mit diesen erst recht verpönten Verfassungsartikel 49.3 zu regieren. Dieser Verfassungsartikel ermöglicht es der Regierung, Vorlagen für angenommen zu erklären, außer wenn es einen Misstrauensantrag gibt nachher, der angenommen wird von einer Mehrheit. Wenn ich das sage, das heißt auch schon, bald wird eine Minderheitsregierung über einen Misstrauensantrag stolpern. Denn auch wenn es heute unmöglich erscheint, eine absolute Mehrheit zu bilden innerhalb dieser Nationalversammlung, eine gegnerische, oppositionelle Mehrheit für einen Misstrauensantrag kann sich dann sehr schnell ergeben. Das heißt, jede Minderheitsregierung, von welcher Seite sie auch kommt, wird in dieser Zeit, in dieser Periode von einem Jahr bis zu erneuten Neuwahlen darüber stolpern, wird bei jedem Versuch, eine politische Initiative zu ergreifen, einer gegnerischen, ablehnenden Mehrheit gegenüberstehen.
Rudi, was mich interessieren würde, Leute haben ja, und zwar sowohl die für das Rassemblement National gewählt haben, als auch Leute, die für diese neue Linksfront gewählt haben. Das war ja auch bei denen nicht der einzige Grund, wir wollen rechts verhindern, sondern da waren ja Forderungen mit verbunden. Forderungen, die, das hast du auch selber analysiert, auch in der Taz, ja durchaus auch relativ kostspielig sind und in einer schwierigen Haushaltslage auch schwer umzusetzen sind. Aber was ich sagen will, ist, es sind ja Leute, die für Veränderung gestimmt haben. Die einen wie die anderen. Es soll nicht so weitergehen wie bisher. Die Rentenreform, die Macron mit jenem Artikel ja durchgesetzt hat, den du gerade erwähnt hast, 49.3 der Verfassung, also dann schlussendlich im Alleingang, nachdem die Mehrheiten dafür schwer zu beschaffen waren, würden sehr viele gerne zurückgedrängt sehen. Wenn das alles nicht passiert, was heißt das dann nun wiederum für Glauben und Vertrauen in den demokratischen Prozess?
Ja, Bernd, diese Frage ist natürlich berechtigt, weil die finanzielle und ökonomische Lage, aber auch die politische Polarisierung macht es natürlich sehr schwer, diese Punkte, die in den Wahlprogrammen existieren, Reformen, Wahlversprechen zugunsten der Kaufkraft, die umzusetzen, das wird sehr schwierig sein. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage des Funktionierens im Parlament mit einer schwierigen Mehrheitsfindung, sondern es kommen da ganz andere Hindernisse auf die zukünftige Regierung hin. Und dann ist aber ein anderes Element. Das stimmt, wie du sagst, Bernd, eine Mehrheit der Französinnen und Franzosen hat für eine Änderung gewählt. Man kann sogar sagen, für radikale Änderungen. Ja, denn es sind doch eben die beiden Extreme, wenn man das so nennen darf, in der Politik, die am meisten Zulauf bekommen haben. Und ich würde diesbezüglich auch sagen, man darf das nicht überschätzen. Immer wieder in der französischen Geschichte ist zu beobachten, dass es gibt diese Attraktivität von radikalen Ideen. Wenn die dann aber umgesetzt werden, dann schmilzt diese Begeisterung sehr rasch. Es ist dann nicht unbedingt so populär wie bei den Wahlen. Das macht es auch zusätzlich noch schwierig für eine Regierung. Hingegen gibt es einen anderen Punkt, den ich noch da erwähnen möchte. Die Rentenreform, die du erwähnt hast, das ist genau ein Punkt, wo man sich natürlich fragt, ja, kann da nicht zum Beispiel eine Linksregierung so etwas durchsetzen, weil ja auch die extreme Rechte das versprochen hatte. Das ist schwer zu beantworten, ob in Zukunft in der neuen Nationalversammlung eine rechtsextreme Opposition bereit wäre, eine Gesetzesvorlage der Linken mitzutragen, die dazu führen würde, dass das Rentenalter wieder auf 60 gesenkt wird.
Und die Frage ist doch auch, ob die Linke sich quasi eine Mehrheit von den Rechten beschaffen lassen will, oder? Oder ist das gar nicht, wäre das dann gar nicht so umstritten? Weil da würden hier ja, wenn ich das auf Deutschland übertrage, wenn es hier eine Mehrheit mit der AfD geben würde, dann wäre hier ganz viel Punk im Kessel.
Wir reden hier von einer Abstimmung über eine Gesetzesvorlage, nicht von einer Koalition. Das heißt, die Regierung kann niemanden daran hindern, für ihre Gesetzesvorlage sich auszusprechen. Man kann nicht sagen, wir akzeptieren diese Stimmen nicht. Das geht nicht. Also es ist eine Abstimmung über eine Gesetzesvorlage und mit Ja, Nein, Enthaltung. Und wenn da die extreme Rechte, ohne das vielleicht im Voraus anzumelden, sich dafür ausspricht, ja, dann ist die Sache gelaufen. Und Macron muss das dann auch akzeptieren, obwohl das für ihn ein Horrorszenario wäre.
Also das klingt für mich alles so, als ob zwar einerseits das jetzt geklappt hat, bei den Wahlen eben sich da so zusammenzuschließen und so zu organisieren, dass man die extremen Rechte an der Macht verhindert, dass aber die Brandmauerdebatte, die wir hier mit großer Leidenschaft führen, das heißt gar keine Zusammenarbeit auf irgendeiner Ebene mit der extremen Rechten, also in Deutschland die AfD, so in Frankreich nicht geführt wird, sondern man da punktuell tatsächlich zusammengehen könnte. In diesem Zusammenhang noch eine Frage an dich und dann würde ich gerne auch mal die anderen einbeziehen und das Gespräch von Frankreich hier ein bisschen erweitern. Eine letzte Frage noch. Es gab ja jetzt, wir zeichnen am Mittwoch auf, gestern und heute diese Berichte darüber, dass offenbar im Vorfeld der Wahl sich Macron oder Macronisten zumindest mit hochrangigen Vertretern der AN zum Abendessen getroffen haben. Also quasi schon eine Art möglicher Kohabitation, vielleicht auch atmosphärisch, vielleicht aber auch politisch konkret vorbereitet haben. Wie stark schadet das nochmal dem Image auch von Macron und was kann man da überhaupt von halten?
Das erstaunt oder schockiert manche natürlich, dass Rassemblement National halt doch die stärkste, stimmenstärkste Partei in Frankreich ist. Und von daher ist es vielleicht doch nicht so absurd, wenn ein Mitarbeiter, ein Berater des Präsidenten sich mit Leuten dieser Partei trifft. Vielleicht auch, um zu fragen, ja, habt ihr eine Vorstellung, was ihr wollt, wie ihr euch verhalten könnt, werdet. Ich nehme an, es gibt genau solche ähnliche Treffen auch mit der bisherigen linken Opposition. Es ist für den Präsidenten ja klar, dass er so oder so mit seinen früheren Gegnern zusammenarbeiten muss, ja. Weil die Interimslösung mit Gabriel Attal, das kann nicht so lange dauern. Nur noch vielleicht als letzten Input, weil man das hier auch manchmal diskutiert. Er hat ja auch als Präsident notfalls die Möglichkeit, gestützt auf die Verfassung, den Artikel 16, sich Vollmachten zu geben. Und damit kann er ohne Parlament, ohne Regierung, kann er ganz allein über Frankreich herrschen. Und die Parteien haben dann nur die Möglichkeit, nach 30 Tagen eine Klage beim Verfassungsgericht einzubringen. Und ich weiß nicht, wie lange das dann dauern würde, bis zu einem Entscheid. Das heißt, abgesehen von diesen ganzen Parteienstreitereien gibt es da auch noch andere Möglichkeiten, die durchaus im Bereich des Verfassungsrechts sind.
Daniel?
Verfassungsrechtlich okay im Bereich noch möglich ist. Das ist ja das eine, das auszuloten. Aber du hast ja auch von einer Empörung gesprochen. Es ist doch so, dass offensichtlich da auch ein Tabubruch stattfindet, der gewollt ist oder beziehungsweise gar nicht mehr als Tabu gesehen wird, mit antidemokratischen Strömungen, welcher Art auch immer, in Gespräche zu gehen. Ja, dass das eine ist für ein Thema, für einen Aspekt, den man umsetzen möchte, da vielleicht sich Mehrheiten zu besorgen, aber eigentlich, das Stichwort Brandmauer wieder, mit manchen redet man dann einfach nicht. Oder es ist völlig klar, dass mit diesen Stimmen dieses Thema oder dieses Gesetz nicht umgesetzt werden kann. So, ich wollte das nochmal in einem größeren Bogen spannen. Wir hatten ja ähnliche Phänomene, wo sozusagen auch antidemokratische Strömungen fast schon salonfähig geworden sind auf europäischer Ebene. Wenn man jetzt auf das Europaparlament schaut, in der kommenden Woche ist die konstituierende Sitzung, dann geht also wirklich die Arbeit wieder los, beziehungsweise noch kurz Sommerpause, aber dann fängt wieder quasi die neue Legislatur richtig an. Und wenn man jetzt Richtung Italien blickt, dass ja auch Gespräche mit Giorgia Meloni, italienische Regierungschefin, völlig normal geworden sind. Ne? Also mit Ursula von der Leyen wurde das ja auch angekreidet und sie braucht die Meloni-Stimmen, damit sie jetzt auch gewählte nächste EU-Kommissionspräsidentin oder weiterhin bleiben kann. So, das heißt, was eigentlich, und sie ist Postfaschistin, Meloni, ja. Und wenn man in der Italienisch schaut, welche Gesetzgebung sie eigentlich da voranbringt, außenpolitisch geriert sie sich natürlich sehr so, dass sie pro Ukraine ist. Sie macht auch beim G7-Gipfel, hat eine wunderbare Figur gemacht und alle ganz großartig empfangen. Also sie kann schon staatsmännisch agieren und fällt dann nicht durch irgendwelche extremistischen Tendenzen aus. Vielleicht im kleinen Bereich, wenn man das eher gesellschaftlich betrachtet, was in Italien passiert und auf einer sozialpolitischen Ebene. Aber ich will sagen, das sind diese Tendenzen und es kommt mir so auch vor und ist ja auch in anderen Regierungen innerhalb europäischer Staaten, in den EU-Staaten so, dass die Grenzen sehr aufgeweicht sind. Die Grenzen werden fließender. Vielleicht seht ihr das anders, aber das ist eine Tendenz, die, also es gibt nicht mehr so dieses, oh nein, das ist völlig klar, mit Antidemokraten regieren wir nicht.
Das würde mich nochmal interessieren, weil also, so wie ich es wahrgenommen habe, zumindest, korrigiere mich, Rudi, wenn es gar nicht stimmt, hat ja im französischen Wahlkampf Marine Le Pen durchaus versucht, das Rassemblement ein bisschen zu normalisieren, eher als rechtskonservative, aber eben nicht rechtsextremistische Partei, was hier vielleicht ein bisschen leichter fiel, auch dadurch, dass mit Eric Zemmour jemand, der halt noch eine ganze Ecke radikaler ist, da ist. Und trotzdem hat es funktioniert, dass die Leute gesagt haben, nee, das ist uns immer noch zu heftig, was ihr vorschlagt. In Italien kann man ja so ein bisschen argumentieren, da könnte man argumentieren, Meloni hat genauso diese Normalisierung versucht, hatte vielleicht mit Salvini auch jemanden, der noch ein bisschen radikaler ist und trotzdem, oder was heißt trotzdem, und da hat es eben nicht funktioniert. Ja. Sie konnte Ministerpräsidentin werden, da haben die Leute nicht gesagt, nee, das ist uns aber zu krass. Ist das jetzt ein systemischer Unterschied in der Beschaffenheit der Rechten oder sind einfach die Italiener eine ganze Ecke rechter als die Franzosen? Was würdet ihr sagen, was würdest du sagen?
Die Sinistra Italiana, also die Linke, die ist sehr klein. Ja, das ist sehr gering. Also da gibt es nicht so viel. Ich glaube nicht, dass es so viel Power geben würde wie in Frankreich. Also leider würde ich das so sagen. Und dass die Sozialdemokraten haben eben auch keine so gute Figur abgegeben. Ne? Und dann war es relativ einfach für sie dann auch zu gewinnen. Die Frage ist aber schon, wie stellen sich diese Bündnisse auf? Gibt es vielleicht da noch eher stärkere Zusammenarbeit? Aber ansonsten muss ich dir leider recht geben. Also diese schleichende Normalisierung, das ist ja nicht von gestern auf heute passiert, sondern es war ja ein Prozess über Jahre hinweg. Und die extremen Ränder sind weg.
Ist natürlich eine Frage der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse oder Machtverhältnisse. Ja? Also du hast in Italien einfach diese Situation, dass ja, wie du das schon gesagt hast, dass die Linke kleiner ist, als sich das jetzt offensichtlich in Frankreich darstellt. Du hast eine völlig zerlegte, also konservative Partei, wie auch immer, hat sich irgendwie völlig zerlegt, ist irgendwie nicht mehr viel über, ist ja in Frankreich leider auch sehr stark in dieser Richtung unterwegs. Ich meine, die letzten Auswüchse da, wir, ein Teil von denen machen gemeinsame Sache mit dem Rassemblement National, geht ja auch in diese Richtung. Und das ist, glaube ich, in manchen Ländern in Europa einfach noch total anders. Also die Linken spielen da eine total wichtige Rolle, aber auch gibt es eine konservative Kraft, die sozusagen fest auf dem Boden der Demokratie steht und diese klare Kante zieht. Und das ist in den Ländern total unterschiedlich. Ich meine, guck dir Ungarn an, ja? Also das ist ja das beste Beispiel dafür, dass du quasi eine Partei hast, die eigentlich auch mal als liberal angefangen hat, die Fidesz von Orbán, die ja keine konservative Kraft mehr ist, sondern das ist eine ganz klar radikal rechte Kraft inzwischen. So, und diese Entwicklung, glaube ich, spielt auch eine total wichtige Rolle. Ich wollte dir, Tanja, auch noch mal einmal ein bisschen widersprechen, was Italien angeht, weil natürlich macht Meloni da inländisch eine total antidemokratische Politik. Also was die da mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk macht, was die probiert mit dem Justizsystem zu machen, das sind ja alles Schritte wie aus dem Lehrbuch.
Also vielleicht kann ich es gerne nochmal klarer skizzieren. Ich würde dir da absolut zustimmen. Das eine ist die außenpolitische Wahrnehmung von ihrer Darstellung. Was sie aber in Italienisch macht, ist ganz klar ist ein Rechtsruck natürlich und auch auf, bei vielen gesellschaftlichen Themen, ne? Also die Rechte von LGBTIQ zum Beispiel, Adoptionsrechte, das Thema Abtreibung, Religion und Familie sind ihre wichtigsten Themen. Und da ist ein sehr, sehr restriktiver Kurs. Und das ist mehr als konservativ sein. Das ist deutlich darüber. Und was ja interessant ist, vielleicht da nochmal dazu, dass sozusagen inländische Politik, inneritalienische Politik, jetzt langsam, ganz soft, man sieht es bei dem Thema Abtreibung, auch in das Thema Außenpolitik reingeht. Also beim G7-Gipfel hat ja sie dafür gesorgt, dass das, der Begriff Abtreibung nicht in der Abschlusserklärung drin ist. Das mag für uns vielleicht so ein kleines Thema sein, aber das sind so Tendenzen, so Wahrnehmungen, da muss man drauf achten, weil Wording ist sehr wichtig und auch das bedeutet ja auch was. Ne? Also was ist unser Wertekonzept eigentlich? Und sie hat ein ganz klar anderes. Und es versucht sie so schleichend auf den Ebenen auch noch einzubringen. Also insofern, ja.
Ich würde mir das Stichwort schleichend aufgreifen, weil ich meine, wir reden schon in sehr vielen Zusammenhängen, auch im deutschen Zusammenhang, seit vielen Jahren davon, wie bestimmte Positionen, die vor 30 Jahren noch wirklich sehr, sehr, sehr rechtsextrem und auch als solche klar erkennbaren Gruppierungen vorbehalten gewesen wären, sich inzwischen so in die Mitte, in den Diskurs der Mitte, in den sagbaren Diskurs, in den führbaren Diskurs eingeschlichen haben. Das bezog sich lange Zeit auf Migration und Asyl, aber das ist ja weitergegangen. Das sind bestimmte sehr, sehr weit über das, ich sag mal, ein konservatives Familienbild hinausgehende, sehr, sehr rückwärtsgewandte Frauenbilder, Geschlechterbilder und so weiter, wo sich das halt einfach gegenüberstehen, die inzwischen aber eben so reingekommen sind. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir auch dann, wenn wir gerade angesichts dieses, das sind ja zum Teil auch Parteien neuen Typs, ne? Und auch Ideen neuen Typs, also Trump in den USA, auch ein Wilders in Niederlanden, der vor Jahren noch sehr, sehr klein war und sehr, sehr klar gebrandmarkt war und jetzt eine Machtoption hat. Und das ist ja irgendwie überall so ein bisschen so passiert. Einerseits die Normalisierung, die dann auch zu solchen Wahlerfolgen führt. Andererseits die Verteufelung durch alle, die sich als demokratisch und in ihrem demokratischen Verfasstheit ihrer Gesellschaft bedroht fühlen. Und die dann aber es oft nicht mehr schaffen, ist mein Eindruck, noch eine eigene positive Gesellschaftsoption, eine positive Regierungsoption dem gegenüberzustellen. Und zu sagen, da müssen wir hin. Ja, es kann nicht alles so weitergehen wie jetzt, aber doch nicht so, sondern anders. Sondern um Gottes Willen die Rechten. Das reicht doch nicht, oder?
Nee, natürlich reicht es nicht. Also du brauchst schon ein eigenes Gesellschafts- und Demokratiebild, was du in die Praxis umsetzen willst. Aber wenn man jetzt das mal auf Deutschland bezieht, ist es ja, finde ich, bei dem ersten Punkt, den du gesagt hast, dass sich so ein rechter Diskurs oder radikal rechter Diskurs irgendwie normalisiert. Das stimmt einerseits. Andererseits, wenn man sich jetzt mal die CDU betrachtet, was die zum Teil in den 70er und 80er Jahren rausgehauen haben an Sprüchen, das würden sie heute nicht mehr sagen. Also das, da gibt es so diese gegenläufige Tendenz. Ich glaube schon, dass es so einen Fortschritt gab bei der CDU und auch sogar bei der CSU. Und dass es aber jetzt wieder so eine gegenläufige Bewegung gibt. Also das finde ich eigentlich ein ganz interessantes Phänomen.
Ich bin da nicht so optimistisch, wenn eben so bürgerlich-demokratische Parteien sich bemühen würden, ein positives Bild oder ein Programm zu bieten. Das hat ja Macron versucht, ja. Er hat sich in der Mitte gestellt. Er war ja nicht gerade geizig mit Visionen, mit Vorschlägen, auch mit seinen Ideen für eine europäische Unabhängigkeit in der Versorgung, in der Energie. All das sind Dinge, die man durchaus jetzt als optimistische oder positive Vorschläge nennen könnte. Aber das hat nicht gereicht. Ja? Also er hat halt trotzdem seine Glaubwürdigkeit verloren. Und umgekehrt wollte ich noch zum Stichwort schleichend sagen, das ist ja eben auch das große Problem im Kampf gegen diese extreme Rechte in Frankreich, die so harmlos daherkommt, dass man immer größere Mühe hat, sie anders zu kritisieren als mit der Referenz zur Bezugnahme zur Geschichte, zur Herkunft dieser Bewegung, zur Geschichte der Kollaboration im Zweiten Weltkrieg, zum Kolonialismus etc. Weil im Wahlprogramm, das Bardella da vertreten hat, da war ganz wenig war da drin, was einen Durchschnittsbürger schockieren könnte. Keine sexistischen Vorschläge, keine Homophobie. Und bezeichnen, haben Sie diese schöne Maske der Harmlosigkeit dann ein bisschen fallen lassen in dieser Woche zwischen den beiden Wahlrunden? in der Frage der Doppelbürgerschaft, der doppelten Staatsbürgerschaft. Und das hat die Leute dann total erschreckt und hat dazu geführt, dass offenbar Leute dann nicht für das Rassemblement National, für die, ihre Kandidaten gewählt haben oder umgekehrt in einem Duell zwischen einem linken und einem rechtsextremen Kandidaten oder Kandidatin dann halt doch der Linken den Vorzug gegeben haben. Und das zeigt, dass eben diese Verharmlosungsstrategie, die hat ihre Limiten, ihre Grenzen, weil früher oder später kommt das halt trotzdem durch, was der Kern ihrer Ideologie bildet. Im schlimmsten Fall kann ich mir vorstellen, dass sie das durchhalten können bis zur Wahl, bis sie auf institutionellem Weg an die Macht kommen und erst wenn sie dann mal die Macht haben, die Masken fallen lassen und dann mit ihrer sexistischen, homophoben, reaktionären und revanchistischen Politik anfangen. Das muss man halt auch dann versuchen, den Wählern zu erklären. Ja. Aber das ist nicht unbedingt der Aufgabe der Journalisten, sondern auch der anderen, der Parteien.
Stimmt, ich würde mal sagen beides. Also ich finde, das ist auch schon Teil unserer Aufgabe. Ich meine, ein wichtiger Punkt ist halt, die Bevölkerung nach ethnischen Kriterien aufzuteilen. Ne? Und das macht der RN ja genauso, wie die AfD das macht. Und dann gibt es Bürger erster und zweiter Klasse und Deutsche, so richtige Deutsche und Passdeutsche, ja, wie das manche in der AfD nennen. Und das zieht sich ja eigentlich durch diese Parteien, egal wo wir sie finden. Ich fand ganz interessant, was du gesagt hast mit dem, der Macron hatte ja eigentlich so eine Idee, die Ampel hatte ja eigentlich auch so eine Idee. Die ist ja auch, als sie gestartet sind, mit einem eigentlich doch relativ guten gesellschaftspolitischen Bild angetreten, wo sie auch probiert haben, einzelne Punkte umzusetzen. Zum Teil haben sie das ja auch umgesetzt. Gleichzeitig kamen dann diese fetten Krisen. Ja? Du hattest erst Corona, dann hattest du den Krieg in der Ukraine, jetzt kommt Israel-Gaza noch oben drauf. Wirtschaftskrise, Inflation, das ganze Programm. Und da hat die Ampel ja genau wie Macron, also jetzt auf einer völlig anderen Art und Weise, aber sie haben ihr Vertrauen verspielt. Man traut ihnen das nicht mehr zu, dass sie das irgendwie lösen. Und das ist natürlich eine total fatale Situation. Und deshalb meinte ich vorhin auch, dass es doch auch in Macrons Interesse sein muss, eigentlich zu zeigen, dass es irgendwie möglich ist, dieses Land trotz aller Widernisse vernünftig zu regieren. Weil alles andere wird absolut bei den Rechten einzahlen. Da bin ich absolut von überzeugt.
Instabilität sowieso, ne? Das führt ja dann dazu. Aber über allem schwebt doch, egal auf welche Staaten wir anschauen, doch die Frage, was treibt Menschen dazu, solche Parteien zu wählen und sich dafür zu entscheiden? Ist es ein... Du hast jetzt ganz viele Krisen, Sabine, aufgezählt, die da sind, von Corona angefangen über Klima, über Kriege und so weiter. Natürlich dann auch die individuellen Probleme, Inflation, kein Geld mehr, Energie steigt, Verbraucherpreise steigen und so weiter. Aber wenn du, Rudi, jetzt auch aus deiner Sicht nochmal skizzieren hast, was treibt Menschen zum RN?
Ich habe bei diesen Wahlen immer wieder gedacht, die Politik wird immer mehr entpolitisiert. Das heißt, bei diesen Wahlen, wenn diskutiert wird, geht es häufig überhaupt nicht um Politik. Das heißt nicht um die klassischen Themen der Wahlpolitik. Es geht um Gefühle der Unsicherheit, um Wut über ungenügende finanzielle Mittel für die Bürger, für die Leute, die einfach... Selbst beim Rassismus hatte ich oft im Gespräch mit Leuten, die mehr oder weniger offensichtlich für das Rassemblement National wählen wollten, habe ich das Gefühl, die sagen, ja, ich habe überhaupt nichts gegen meinen arabischen Nachbarn, das sind nette Leute, aber es existiert in ihrem Kopf so etwas wie ein Feindbild, das sich festgesetzt hat und das spielt eine Rolle. Dann ein zweiter Punkt, der auch mitspielt, ist die Rolle eines Teils der Medien. Man kann das Bolloré Medienimperium nennen, dass genau diese Ängste, die da für das Wahlverhalten eine Rolle spielen, ganz gezielt geschürt hat in den letzten 2-3 Jahren vor allem und das in einer außerordentlich geschickten Art und Weise. Das hat dazu geführt,
Bolloré musst du kurz erklären, das versteht kein Mensch. Was ist das?
Bolloré, das ist ein Milliardär, Vincent Bolloré, der kommt aus der Bretagne, der hat bereits ein Wirtschaftsunternehmen von den Eltern geerbt und dann vor allem in Afrika ausgebaut im Transport, Hafen, Infrastruktur, Sektor und hat da sehr viel Geld verdient in einer Weise, die ich durchaus als neokolonialistisch bezeichnen würde. Und mit diesem Geld hat er ganz gezielt und massiv in die Medien investiert. Der besitzt heute ganz wichtige Rundfunksender, Fernsehsender und auch eine ganze Buchverlagsgruppe. Und die arbeiten in einer Cross-Media-Strategie sehr eng zusammen. Das hat zur Folge, dass auch wenn man mit Google zu einem Thema etwas sucht, kommt ständig diese Bolloré-Medien als erste Quelle. Die zitieren sich gegenseitig und spielen auch ihre führenden Talkmaster, machen die zu Persönlichkeiten, die ungeheuer populär sind, weil man die ständig hört. Und die haben ja dann auch keine Verantwortung. Die können alle kritisieren. Und das ist ein Punkt, der auch den Erfolg dieser Rechtspopulisten erklärt. Die Linke dagegen versucht tatsächlich Vorschläge zu machen. Erstens mal, wie man diese reaktionäre Rechte, die Spaltung der Gesellschaft vermeiden könnte, wie man das bekämpfen kann, aber auch, wie man dafür sorgen könnte, dass es den Leuten besser geht. Das sieht manchmal auf den ersten Blick ähnlich aus. Das tönt manchmal Anti-Elite auch manchmal. Und natürlich gibt es Leute, die sagen, Linkspopulismus, Rechtspopulismus, das schmeißen wir in denselben Topf. Das ist natürlich viel zu kurz. Aber es gibt schon eben zum Erfolg der extremen Rechten, die mit einer rationalen politischen Debatte sehr wenig zu tun haben. Die Leute als Argument für eine RN-Wahl sagen die nicht, das Programm hat mich überzeugt. Sie sagen auch nicht, Marine Le Pen oder Bardella, die haben so gut mentiert am Fernsehen, sondern die sagen, das sind die einzigen, die wir noch nicht hatten. Oder sie sagen, ich habe wirklich die Schnauze voll von Macron und diesem ganzen Pakt da oben in Paris. Denn es gibt auch eben diese Situation, dass man von der Provinz her die Hauptstadt mit dem ganzen Zentralismus für alle Übel und Probleme verantwortlich macht. Und dann sich sagt, die einzigen, die man da nicht verantwortlich machen kann, das ist die extreme Rechte, weil die werden ja genau von diesen Leuten kritisiert.
Genau, wir hatten ja auch so ungefähr gleicher Zeitpunkt ja auch Wahlen in Großbritannien und da ist ja auch genau dieses Phänomen. Dann hast du mit Keir Starmer, ist ja auch jetzt nicht ein unbeschriebenes Blatt oder es ist ja auch nicht nur Jubelschreie zu hören, aber er ist einfach die einzige Alternative, die da ist nach 14 Jahren Tories. Ne?
Ja, wobei es ja in Großbritannien auch so ist, dass da, ich meine, wenn es da ein anderes Wahlrecht gegeben hätte, klar. Das ist ja genau wie in Frankreich. Klar. Das kann man ja mit Deutschland überhaupt nicht vergleichen, weil das Wahlrecht so anders ist und Labour hat ja in England gar nicht so viel dazu gewonnen. Ne? Also die Konservativen haben verloren und die Rechten unter Nigel Farage, das sind die eigentlichen Sieger. Dass Labour jetzt den Premierminister stellen wird, das ist dieser speziellen Zurichtung des Wahlrechts, haben Sie das zu verdanken.
Genau, das spezielle Wahlrecht, aber da die Tendenz oder die Denke, was Rudi jetzt auch gerade skizziert hat, das sieht man da eigentlich auch nochmal par excellence.
Wobei ich das trotzdem nicht ganz vergleichen würde, glaube ich, also ein Labour zu wählen, weil man sagt, nach 14 Jahren Tories muss was anderes ran, ist was anderes, als das gesamte System in Frage zu stellen, weil man, wie die AfD hier immer sagt, Altparteien oder Kartellparteien in einen Topf schmeißt und sagt, wir brauchen jetzt eine Alternative zu dem und dann letztendlich auch zur Demokratie, weil Demokratie bedeutet Filzen, Korruption und einen sich gegenseitig Posten zuschieben der Altparteien. So ist ja eigentlich eher der Diskurs dieser Art von Parteien. Im Übrigen verrückterweise in den USA ja auch, obwohl es da ja eigentlich ein Zwei-Parteien-System ist, nur eine bestimmte Linie der Trumpismus eine der großen Parteien okkupiert hat und ja nicht von außen, von unten, von ganz außerhalb des Systems reingekommen ist, sondern aus dem System, aus dem Zwei-Parteien-System eine Partei gekapert und umgekippt hat. Aber die Argumentation ist genau dieselbe. Die kennen wir überall. Was aber ja alle Parteien so ein bisschen eint, also ob das ein Wilders ist, ob das eine FPÖ ist, ob das eine RN ist, ob das eine AfD ist, auch letztendlich ein Orban und auch eine PiS, ist die Ablehnung von Migration. die Abdeckung von Migration und Flucht. Und das ist, wie mir scheint, auch eines der Themen, womit sich natürlich die demokratischen Parteien noch am allerschwersten tun. Weil sowohl der Versuch, den Rishi Sunak gestartet hat mit diesem komischen Ruanda-Abkommen, was jetzt die neue Labour-Regierung als erstes mal gekillt hat, der Rechten eigentlich entgegenzukommen und zu sagen, ja, man muss was dagegen machen, als auch die verschiedenen Versuche verschiedener CDU-Regierungen, aber auch der jetzige mit dem neuen europäischen Migrationsabkommen, was ja auch ein Raushalten aus Europa-Abkommen ist, den Rechten entgegenzukommen und sie damit klein zu kriegen, funktioniert hinten und vorne nicht. Ändert man gar nichts, wird es auch nicht funktionieren. Dann sagen die Rechten weiter, ihr ignoriert das Problem. Und sie spielen natürlich das Problem ständig hoch. Aber es ist ja zum Teil auch auf kommunaler Ebene, da kennen wir das in Deutschland, da ist es ein reales Problem. Und da habe ich so den Eindruck, da haben wir überhaupt keine Antwort drauf gefunden bisher, wie da ein vernünftiger Umgang mit sein kann, der einerseits völkerrechtliche, menschenrechtliche Verpflichtungen und auch Standards, die man bitte auch gar nicht verletzen möchte, einhält und andererseits es irgendwie schafft, den Rechten ihr Thema zu nehmen. Was glaubt ihr?
Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beidem. Es gibt ja in den Kommunen, wie du jetzt schon gesagt hast, Bernd, die Situation, dass Leute, auch fortschrittliche Leute, die in der Flüchtlingsarbeit aktiv sind, sagen, wir kriegen das hier nicht mehr hin. Die Bedingungen sind so scheiße, dass das irgendwie nach hinten losgeht, wenn wir da jetzt nicht irgendwie umsteuern. Die Frage ist, wie steuert man um? Kann man Integration besser organisieren? Kann man die Leute besser unterbringen oder sperrt man sie irgendwie in irgendwelche Sammelunterkünfte? Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ein Problem ist natürlich, dass der Diskurs im Augenblick in Deutschland auf jeden Fall, und ich glaube in vielen anderen Ländern ist das auch so ist, dass die einzige Lösung ist, wir müssen die Zahlen reduzieren. Also dass überhaupt niemand mehr so richtig darüber redet, was es für Möglichkeiten gäbe, mit der Anzahl der Menschen, die hierher kommen, irgendwie vernünftig umzugehen, wie man das gut organisieren kann. Ich meine, wir sind eins der reichsten Länder der Welt, da muss da irgendwie durchaus noch was gehen. Und dass man gleichzeitig, und das gilt auf jeden Fall, ja, für die AfD natürlich sowieso, aber für die CDU oder die Union auch zunimmt und die anderen Parteien, also jetzt besonders FDP und SPD, schwenken da irgendwie auch drauf ein, dass sie so vermeintliche Lösungen anbieten, wo ganz klar ist, dass das alles nicht so toll sei, also jetzt mal von einer menschenrechtlichen Situation, wenn man die mal außen vor lässt, aber dass das auch so rein praktisch, wenn man sich an die gesetzlichen Regelungen und so halten will, gar nicht so umgesetzt werden kann, dass es zu einem Erfolg führt, in dem Sinne, dass die Zahlen runtergehen. Das heißt, man produziert permanent Erwartungen, die man dann wieder enttäuscht. Und ich glaube, das ist eine ganz fatale Herangehensweise. Und das bei der Union im Augenblick, das kann man total, da kann man irgendwie wöchentlich quasi zugucken, wie die mehr in diese Falle rennen. Also das, und ich finde das irgendwie wirklich furchtbar, weil das einerseits natürlich für Geflüchtete furchtbar ist, aber auch, weil so klar ist, dass es alles vorne und hinten nicht funktionieren wird.
Rudi?
Knüpfen wir an mit dem Optimismus zu Beginn unseres Gesprächs. Vielleicht kann ja die vereinte französische Linke, wenn sie vereint bleibt, wie ich das hoffe, Wege aufzeigen, wie man in dieser Richtung etwas unternehmen kann, dass es nicht nur gelingt, die extreme Rechte nochmals zu stoppen, das ist nur die erste Etappe, sondern in einer zweiten Etappe dann tatsächlich eine Alternative bieten zu können. Und ob das möglich ist, da überlasse ich die Prognosen den Pessimisten und Optimisten, die es gibt. Ich werde als Beobachter zuschauen und schauen, wie das abläuft.
Rudi hat ja eben gesagt, dass wir alle vielleicht noch gucken können, ob die französische Linke was hinkriegt. Nur habe ich den Eindruck, dass man in Deutschland zumindest sich vorstellt, dass das, was du auch gesagt hast, Sabine, vorhin, die Ampel sei ja mal mit einem progressiven oder mit einem Programm zumindest, einem gestalterischen Programm angetreten, weil man mit so einem Programm heute wieder antritt, selbst wenn man nicht den Koalitionsstreit intern hätte, man eigentlich nur gleich in die gleiche Falle fällt, dass die Leute sagen, boah, so viel Transformation, ich will das nicht, ich will mal einen Verbrenner, ich habe Angst, dass ich meinen Wohlstand so nicht halten kann und Klimahysterie und so weiter und so fort, das will ich halt nicht haben, dass man da überhaupt nicht mehr weiterkommt. Bin ich dazu pessimistisch?
Nee, ich glaube, das Problem gibt es natürlich schon. Also das sagen ja immer alle, diese multiplen Krisen, die Leute sind erschöpft, die wollen keine Veränderungen mehr, die wollen jetzt mal ihre Ruhe haben und so ein bisschen irgendwie klarkommen mit ihrem Leben. Das stimmt natürlich alles. Gleichzeitig ist so ein Thema wie Klimapolitik oder Klimakrise schon ein Thema, was viele Leute bewegt und wo man auch einen ganzen Teil der Bevölkerung, glaube ich, immer noch hinter sich versammeln könnte, wenn die Zeiten und die Debatten ein bisschen anders wären. Ich finde, das eins der Probleme ist jetzt mal auf Bundesebene bezogen, dass wir ja eigentlich die progressivste Regierung haben, die im Augenblick in diesem Land vorstellbar ist. Und dass das aber ja vorne und hinten nicht funktioniert. Also es ist ja auch nicht so, muss man jetzt vielleicht auch nochmal sagen, dass die gar nichts auf die Kette kriegen. Die machen ja durchaus gute Sachen, aber sie machen eben auch vieles nicht, was sie angekündigt haben, was sie machen würden. Sie streiten viel und sie haben wahnsinnig viel Vertrauen verspielt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und wo es natürlich total schwierig wird mit dem Vergleich mit Frankreich ist, wenn man auf die Wahlen schaut, die jetzt erstmal anstehen. Also diese drei Landtagswahlen in Ostdeutschland, genauer in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, wo es überhaupt nicht um linke Bündnisse geht. Da kann man irgendwie, also in Sachsen und Thüringen, wenn es ganz dumm läuft, dann hat man vielleicht noch eine der Parteien, die wir mal grob unter links fassen würden, am Ende in den Landtagen sitzen. Also das ist eine völlig andere Debatte. Und da bin ich quasi wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass es einen Schulterschluss aller Demokraten und Demokratinnen geben muss und dass wir da jetzt irgendwie auf die CDU setzen müssen oder zumindest, oder setzen müssen, ist vielleicht geht zu weit. Aber dass, ich meine, in Sachsen wird Michael Kretschmer, man kann viel an dem kritisieren, aber Kretschmer wird gegen die AfD gewinnen oder nicht. Und sonst gibt es da eigentlich nicht viel. Und das ist halt irgendwie eine völlig andere Situation. Vom Linksbündnis ist da nichts.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, was du sagst, Sabine, dass wir, was definieren wir eigentlich als Linke? Ja? Und da eher den Terminus oder den Begriff Demokraten, DemokratInnen zu benutzen. Ich glaube, das muss man nochmal hier betonen. Und dann heißt das wiederum aber auch, Kompromisse einzugehen. Das heißt, in bestimmten Themenfeldern, die aus einer klaren linken Perspektive ganz anders angegangen werden würden, aber aus einer konservativen, aber immer noch demokratischen Perspektive, da diesen Kompromiss dann anzunehmen. Und ich glaube, das ist sehr schmerzhaft oder auch bedenklich, auch wenn man aus einer linken Perspektive spricht. Das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern ja auch im Europäischen Parlament wird es so sein oder auch in anderen Staaten wird es so. Es wird sehr schmerzhafte Kompromisse geben beim Thema Klima, beim Thema Sozialpolitik, beim Thema Finanzierung von Ukraine-Hilfen und so weiter. Die großen Baustellen, die einfach jetzt über Monate und Jahre noch da sein werden. Aber um trotzdem antidemokratische Strömungen zu finden, vielleicht muss man genau auf solche Kompromisse setzen. Aber was ich mich frage, wer ist dazu bereit und wie hoch ist der Preis?
Was ich mich auch immer frage ist, deshalb war ich eben so bei diesem Migrationsthema, weil das ja allen rechten Parteien überall, auch in Italien natürlich ganz extrem, ne, so zu dieser Polarität verhilft. Und das Problem, so wie die es diskursiv verankert haben, ist ja viel größer, als es in der Wirklichkeit ist. Es ist ein Problem, aber es ist nicht so ein Problem, wie die das behaupten. Und die sagen ja noch sogar noch mit der ganzen Theorie vom geplanten Bevölkerungsaustausch und so weiter, das sei alles gewollt. Und das ist ja die größte Ressource für eine Antisystemdiskussion, nicht nur eine Antiparteien oder wir brauchen eine leichte Veränderung, sondern wirklich eine andere Systemdiskussion, was die so schaffen. Warum gelingt uns das? Zum Beispiel, die Folgen des Klimawandels werden jedes Jahr noch deutlicher. Und trotzdem hast du den Eindruck, dass unter jungen Leuten, aber in der gesamten Gesellschaft die Bereitschaft dafür, die Leistungen zu erbringen, die eine Energiewende mit sich bringt, immer, immer kleiner wird. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen diesen beiden Problemstellungen, das Problem des Klimawandels zu lösen, wenn es denn überhaupt noch geht, das verlangt dir was ab. Um das Problem nach den Vorstellungen der Rechtsparteien zu lösen mit Migration, einfach alle raus, das verlangt dir persönlich überhaupt nichts ab. Also dem einzelnen Deutschen, ne, so. Wie können wir da auf den grünen Zweig kommen? Weil ich glaube, wir müssen einfach den Diskurs verändern. Das werden wir nicht damit hinkriegen, indem wir nur sagen, die sind rechts und das ist eBay. Und die wollen das System nicht. Dann sagen die Leute vielleicht sogar noch, wenn man sagt, ja, aber ihr löst das Problem nicht. Nämlich unser Problem der Migration. Wenn das weiterhin das größte Problem bleiben soll, dann sagen sie, ja, dann brauchen wir vielleicht eine Systemveränderung. Oder so. Also wo gibt man sich da selber eine Kopfnuss quasi, indem man aus dieser Argumentation nicht rauskommt.
Na, ich glaube schon, dass es wahnsinnig viel am Framing hängt. Also ja, es gibt natürlich dieses, es gibt ein Problem. Also das würde ich durchaus zugestehen. Aber das Problem wird größer gemacht, als es ist. Und es geht nicht um reale Lösungen, wie man das hier besser organisieren kann, wie man Abläufe besser machen kann, wie man vielleicht auch müsste auf europäischer Ebene, wird ja auch schwer verhandelt oder es gab den GEAS-Beschluss, zu einer Verteilung kommen kann. Das ist, wird natürlich auch alles viel schwieriger durch diese Verschiebung in den Regierungen. Ja? Also, dass Italien jetzt eine rechte Regierung hat, also so eine rechte Regierung, das macht es natürlich noch schwerer, als es vorher auch schon war, muss man sagen. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig wäre, das Thema anders zu diskutieren. Das Problem ist nur, dass es dafür so wahnsinnig wenig Verbündete gibt. Weil ja auch, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie die SPD, wie in der SPD zum Beispiel darüber kommuniziert wird, das hat ja auch schon Anklänge. Ich meine, die Grünen reden über Humanität und Ordnung. Ja, das sagt genauso die CDU. Ja, also ich meine, man kann schon sagen, ja, alle müssen sich an Regeln halten, damit wäre man dann bei der Ordnung. Ja, okay, finde ich auch. Die Leute sollen sich alle hier an Regeln halten. Aber das ist natürlich auch schon so eine Verschiebung. Und das ist wahnsinnig schwierig aufzubrechen, aber ich glaube, dass das eine wichtige Rolle spielt. Ich dachte ja lange, dass wenn wir jetzt über Fachkräfte reden und es diesen wahnsinnigen Arbeitskräftemangel gibt, dass das vielleicht eine Veränderung herbeiführen könnte, weil allen klar ist, die Wirtschaft wird hier den Bach runtergehen, wenn wir nicht Leute ins Land holen, die hier quasi arbeiten. Aber im Augenblick ist es ja leider noch nicht zu beobachten. Und ich finde auch zum Beispiel bei der CDU, Carsten Lindemann, der Generalsekretär, hat jetzt gerade ein Interview gegeben, da hat er irgendwie gesagt, die drei größten Probleme seien Migration, Migration, Migration. Also wo ich dachte, was ist das denn jetzt? Ja, und kam dann irgendwie mit, ja, deshalb gibt es nicht genug Wohnraum und so weiter. Also alles wird da untergeordnet. Da ist man quasi bei Horst Seehofer, die Migration ist Mutter aller Probleme. Und das ist natürlich total fatal, also dass alles darunter subsumiert wird. Und dann wird auch gar nicht mehr differenziert zwischen, was ist denn eigentlich, wo geht es um Migration, wo geht es um Flucht, wo geht es um Arbeitskräfte, Zuwanderung und so, sondern Migration, Migration, Migration. Furchtbar.
Aber Politik hat doch schon immer mit Ängsten funktioniert. Und wenn das Topic dann so ganz gut läuft und dann auch von sozialen Medien aufgenommen wird und dann kriegt es so einen Spin und dann ist man überall präsent und dann nimmt es so Fahrt auf und verschafft dir am Ende vielleicht dann auch noch eine gute Umfrage oder wie auch immer dann. So. Aber das Problem ist doch auch, den Kern der Problematik erstmal anzuschauen. Also Fachkräfte, wir haben im Bereich Pflege, im Gesundheitsbereich einen Riesenmangel. Auch wenn man Gastronomie jetzt anschaut, so, da könnten ja ganz einfach Leute eigentlich eingestellt werden. So, aber das heißt, da geht es um Zulassung von Zertifikaten, um Sprachkenntnisse. Simple Dinge, die vielleicht auch nicht so viel kosten würden, wenn man denn nur wollen würde. Aber diese Bereitschaft ist ja dann auch gar nicht da. Und es wird ja auch gar nicht mehr so erzählt. Sondern es wird ja so nicht, das ist ja im Prinzip das, was du auch gemeint hast, glaube ich, Sabine. Das wäre, es gibt eine Lücke, wir haben viele Menschen, die könnten wir da reinpacken. Also wir können ihnen ein Angebot machen, dass sie auch vielleicht diese Jobs übernehmen, weil wir haben selber eine Lücke, wir können es selber nicht schaffen. Aber nein, was passiert? Die müssen weg, ja, weil die uns gefährlich werden. Und natürlich gibt es Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt. Ja, und natürlich gibt es auch Konkurrenz, auch um gute Jobs gibt es Konkurrenz, wenn wir viele Leute da haben. Aber die Problematik auf dem Wohnungsmarkt löst sich doch nicht, wenn diese Menschen das, und wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum. So, da muss ja eine Idee eigentlich da sein.
Aber ja, da dreht man sich dann wieder im Kreis, dann sagen wieder die Wohnungsbaugesellschaften, ja, wegen der ganzen blöden EU-Vorschriften in Sachen ökologisches Bauen ist alles so teuer geworden, dass bezahlbare Wohnraum in dem Maße oder zu den Mietpreisen, wie wir uns noch als bezahlbar vorstellen, heute gar nicht mehr herzustellen sei. Und da bist du wieder beim Nächsten. Ne? Also Transformation, die zu viel kostet. Und dann die Verlustängste letztendlich von Leuten. Das wissen wir ja nur aus vielen Untersuchungen, dass es nicht unbedingt die wirklich unterste soziale Schicht ist, die dann AfD wählt, sondern die Angst haben, den Wohlstand zu verlieren. Die durchaus wissen, wie das, Daniel Schulz hat das, glaube ich, neulich mal unser Kollege ganz schön formuliert. Er sagt, in seinen Gesprächen sei so rausgekommen, dass die Leute durchaus wissen, dass es ihnen im Vergleich auch zum Rest der Welt sehr, sehr gut geht. Aber dass sie bitte auch wollen, dass das genauso auch bleibt. Und das ist auch, glaube ich, so ein Thema, was wir nicht wirklich adressiert haben, weil wir immer wieder, ich kenne das selber auch noch aus meiner Zeit als Flüchtlingsaktivist, mit dem gleichen, was du vorhin gesagt hast, wir sind ja eines der reichsten Länder der Welt, das muss ja wohl möglich sein. Ne? Fühlt sich aber für Leute nicht unbedingt so an oder zumindest wollen sie auch nicht, dass man von diesem Reichtum was abgibt. Und da reinzukommen, also wirklich Diskurse und Werteebenen zu verändern nochmal, die irgendwie abgleiten, Das ist, glaube ich, so jenseits von den unmittelbaren Wahlen oder so. Ja, da kriegt man vielleicht noch irgendwas hin. Aber ich habe das Gefühl, das verändert sich immer alles nur nach einer langen Zeit, nach ein paar Jahrzehnten von Liberalisierung in einer progressiven Richtung gehen, was du für die CDU beschrieben hast. Das stimmt ja. Ich erinnere mich auch noch an die CDU-Sprüche der 70er Jahre und an Innensenator Heinrich Lummer in Berlin und solche Figuren. Da hat sich die CDU zum Positiven verändert und jetzt kommt der völlige Backlash da wieder zurück, der aber eben darüber hinausgeht, nur so eine Pendelbewegung zu sein. Weil er tatsächlich dieses System, in dem sich die Pendelbewegungen früher abgespielt haben, grundsätzlich in Frage stellt. Und das ist halt schon ganz schön anders. Ne? Ja, jetzt gehen wir hier trotz allem mit einer gewissen Rastlosigkeit raus, aber das wird kaum zu verändern sein, glaube ich. Wir müssen einfach darüber weiterreden und wir haben viele Podcast-Folgen Zeit, das noch zu tun in den nächsten Monaten und Jahren. Das war's für heute, der Bundestalk. Wir danken Janzit Inspina für die Redaktion, Daniel Fromm für die Produktion. Wie immer, wenn ihr Anregungen, Kritik, Lob habt oder Hinweise oder auch Vorschläge, was wir mal diskutieren sollten, schreibt uns gerne an bundestalk@taz.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt uns gerne auf Social Media und wenn ihr uns Geld geben wollt, dann findet mal taz.de, das freiwillige Bezahlprogramm der Taz. Das wäre auch nicht schlecht, tut uns gut. Danke euch im Studio, danke an Rudi, der schon weg ist und in diesem Sinne bis nächste Woche.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.